Guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und heute mit mir im Äther ist der Yassin. Guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Hat ja auch lange gedauert, muss
Ja,
man jetzt.
es hat eine Weile gedauert.
Muss man jetzt für die Hörer, die das nicht verstehen, dazu sagen, wir haben immer wieder Termine versucht zu finden, um mal einen gemeinsamen Aufnahmezeitpunkt zu haben und es war sehr, sehr schwer, das hinzubekommen. Du bist ein vielbeschäftigter Mann und damit sind wir gleich beim Einstieg. Stell dich doch mal kurz vor.
Also, ich bin der Yassin und ich arbeite bei IDG für Making Games. Hat vielleicht schon der eine oder andere gehört. Wir machen ein Magazin, das Making Games Magazin heißt, ein Entwicklermagazin für die deutsche und internationale Branche. Sowohl englisch als auch deutschsprachige Artikel sind da drin. Und da schreiben im Grunde die Entwickler selbst und ich bin im Grunde jemand, der nicht wirklich sehr viel selber schreibt an Artikeln, sondern mehr das Ganze koordiniert und nebenbei noch machen wir noch so etwas wie Recruiting-Events auf der Gamescom oder in unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Genau, das heißt, mein Job ist so ein bisschen einfach die Branche im Blick zu behalten, immer auf dem neuesten Stand zu sein, ab und zu auch mal was zu zocken, vor allem gerne was Indie-Games angeht und ähnliches und einfach ein bisschen auf dem Laufenden zu sein und genau. Das ist so mein Job bei IDG.
Genau, und es ist ja auch so, dass, also mein Job beim Gamesmarkt, wir sind ja auch ein Branchenmagazin, aber ich kann dazu sagen, und das jetzt auch nicht gestellt oder gelogen hier, wir sind auch privat gut befreundet und haben da...
Das musst du mir erstmal nochmal beweisen.
ich gehe davon aus, und ich kann das von meiner Seite sagen, vielleicht ist da bei dir ja der pure Hass, aber bei aller beruflicher möglicherweise Konkurrenz, obwohl wir das ja gar nicht so...
Nein, so sehen wir das gar nicht. Aber du hast schon recht, also wir haben uns auch privat das ein oder andere Mal ein Bierchen zusammen genehmigt, was ja auch ganz nett ist, wenn man sich so auch in der deutschen Branche kennt und wir waren ja auch mal Kollegen.
Ich habe sogar mal deinen Job gemacht, als ich nämlich bei IDG, da waren wir ja zusammen beide Trainees und dann gab es diese Jobrotation, bei der du
ich auf war meinem... Genau, im Online-Bereich, ne? Du warst Content-Manager und genau, dann bin ich auf deine Position gewechselt, wir haben kurz Plätze getauscht, ich glaube für einen Monat war es, die gute alte Zeit.
Genau, ein Monat und deswegen habe ich dann auch deinen Job gemacht.
Genau.
Genau, jetzt erzähl doch mal für einen Leser... Hörer, der vielleicht Leser eures Magazins werden möchte, so kurz nochmal im Detail, was er da für Artikel findet.
Okay. Im Grunde findet er Artikel zu allen Themen, die in der Spielebranche irgendwie wichtig sind und die irgendwas mit Spieleentwicklung zu tun haben. Also wir haben nicht nur Programmierer, die wirklich schreiben, wie man DirectX 11 Programmierung macht, sondern es geht ja um alles, also um Grafik, um Programmierung, es geht aber auch um Business-Themen, wie, wie monetarisiere ich denn mein Spiel, wie bekomme ich denn da Geld heraus und wirklich um alle Aspekte, zum Teil auch HR-Geschichten, also wie man Personal findet, wie man eine Firma aufbaut und wir holen uns so, ja, die besten Leute ihres Fachs und die sollen für uns Artikel schreiben. Zum Beispiel in der letzten Ausgabe ging es um PvP und die Kunst des PvP. Und dort hatten wir diverse internationale Artikel, zum Beispiel von den Entwicklern von Bohemia, die gerade an DayZ arbeiten. Die haben uns beschrieben, was denn so besonders an ihrem Spiel ist, wenn Spieler gegen Spieler kämpfen. Das ist ja noch ein etwas anderes Konzept. Oder ich habe mit dem mit Ubisoft ein Interview geführt zu Assassin's Creed. Ja, das ist ja ein großes Singleplayer-Spiel, aber hat auch einen Multiplayer-Bestandteil. Und einfach mal herauszufinden, wie das denn so ist, wenn man für eine solch große Singleplayer-Marke auch einen PvP-Modus designen möchte. Ob es da irgendwelche anderen Anforderungen gibt, wie man die Leute, die eigentlich nur die Kampagne spielen wollen oder die Geschichte erleben, wie man die denn auch vielleicht dazu kriegt, mal den Multiplayer zu spielen. Also recht vielfältig. Genau. Und in der nächsten Ausgabe, nur als Beispiel, geht es um Crowdfunding, unter anderem um Kickstarter.
Also gerade das topaktuelle Thema.
Das topaktuelle Thema, genau. Und da kann ich auch schon versprechen, haben wir diverse nette Interviewpartner und Best Practices und Fallstudien von aktuellen Projekten und das Ganze möglichst tiefgehend, sodass Leute, die in der Branche arbeiten, wirklich was mitnehmen können. Also wir wollen und wir haben auch keine Werbeartikel und PR-Artikel. Worauf wir echt Wert legen, ist, dass die Leser möglichst viel mitnehmen, denn sonst kann ich es auch mal getrost sein lassen, so einen Artikel zu lesen. Wenn es einfach nur eine abgedruckte Pressemitteilung ist, dann hat hier niemand mehr was davon. Das ist uns ziemlich wichtig eigentlich, genau.
Das stimmt, weil die Leser haben ja auch, die merken ja sowas recht schnell, dass also das kann man vielleicht ein, zweimal machen und dann, spätestens dann, ist auch der letzte interessierte Leser weg, weil die dann.
Wir haben zum Beispiel auch in einer Studie, die wir durchgeführt haben, festgestellt, dass all unsere Leser äußerst clever sind und deswegen machen wir sowas auch gar nicht.
Achso, aber das würde doch jedes Magazin von sich behaupten, dass alle Leser, also unsere Leser sind überdurchschnittlich gut verdienend, überdurchschnittlich intelligent, allesamt im akademischen Milieu anzusiedeln und. Also zeig mir eine Zeitung, die das nicht über seine über ihre Leser behauptet.
Das mag schon sein, aber bei uns ist das ja was Besonderes.
Ja, natürlich. Aber genau, also wie gesagt, Making Games, sehr interessant, kann man mal reinschauen. Also ich persönlich lese auch immer gern viele Artikel. Manchmal ist wirklich so, dass ich selbst als jemand, der selber ja schon drin ist im Fach, wirklich einfach inhaltlich aussteige, weil bei C++, Schattenprogrammierung in C++, das ist dann selbst mir zu hoch gestochen, aber gerade so das mit dem Crowdfunding, da weiß ich schon, da freue ich mich drauf, weil das auch immer sehr interessant ist.
Genau, also man muss halt natürlich auch alle bedienen können, irgendwie so ein bisschen.
Ja, und was sicherlich aber für den ein oder anderen Hörer von uns eher interessant sein könnte, der vielleicht das ins Auge gefasst hat, mal in der Branche selber zu arbeiten, dieses Making Games Talents, du hast es ja schon angesprochen, sag da doch nochmal was kurz dazu.
Genau, also wir haben uns, vor ein paar Jahren sind wir so über die Konferenzen gelaufen und hier in Deutschland oder international und dann war es immer so, nur als Beispiel, dass Leute sich gern bei Blizzard bewerben wollten, hingegangen sind und alle standen bei Blizzard und dann gab es aber vielleicht auch etwas kleinere Unternehmen, die auch Stellen zu vergeben haben und die auch dringend Leute suchen und wir hatten das Gefühl, naja, wenn man einfach nur nach dem Namen geht, dann dann ist es halt so ein bisschen ein Ungleichgewicht. Vielleicht ist ja ein Programmierer viel besser bei einem kleineren Studio aufgehoben, hat dort viel mehr Verantwortung und möchte nicht in einer riesigen Firma einfach nur ein sehr kleines Rädchen sein. Nur als Beispiel ja bei Codemasters, die machen viele Rennspiele, da gibt es einen Car-Designer und dann gibt es einen Senior-Car-Designer und dann gibt es einen Head-of-Car-Design. Und vielleicht möchte man ja als jemand, der in der Branche arbeitet, eben auch andere Unternehmen mal kennenlernen und da braucht man irgendwie eine Plattform. Und dann haben wir die Making Games Talents ins Leben gerufen. Das ist eine Recruiting-Veranstaltung für die Spielebranche, die machen wir ungefähr alle 3 Monate in unterschiedlichen Städten in Deutschland. Und dort haben wir das Prinzip mal ein bisschen umgekehrt. Dort wollen wir, dass die Firmen, die dort ausstellen, sich bei den Talenten bewerben. Die müssen sich also hinstellen und präsentieren und mal erzählen, warum denn jetzt ein Programmierer, ein Marketingmensch, ein Qualitätsmanager oder Qualitätstester, warum der denn jetzt gerade zu meiner Firma kommen will. Und dann geht es nicht nur um sowas wie, ach, wir haben jeden Freitag Muffins, wir haben Massagen kostenlos, sondern die müssen dann wirklich mal erzählen, was passiert denn eigentlich so alltäglich bei Ihnen in der Firma? Was sind denn die Aufstiegschancen? Vielleicht
wenn es Massagen kostenlos gibt und jeden Freitag Muffins, dann würde ich jeden Arbeitsvertrag, wo das drinsteht, sofort unterschreiben.
Aber ja, das mag natürlich sein. Das stimmt schon.
Aber das bin vielleicht nur ich, ja.
Genau, nur als Beispiel der Dirk Riegert, Game Designer von Related Designs, die machen Anno. Der hat gesagt, also übrigens ein sehr, sehr beliebter Entwickler mit recht wenig Fluktuation und doch recht groß. Und der hat gesagt, was ich immer zuerst nenne, ist, bei uns wird auch in erster Linie erstmal gearbeitet. Das ist ja auch mal wichtig zu nennen. Also wenn man sich, wenn eine Firma die andere übertrumpfen will, was alles noch neben dem eigentlichen Job passiert, das nicht so aussagekräftig eigentlich für die Vorstellung vom späteren Job. Von daher finde ich das immer ganz nett, wenn ganz offen und ehrlich mal erzählt wird, wie schaut denn so ein Arbeitsalltag wirklich aus? Was macht denn so ein Game Designer den ganzen Tag? Genau.
Ja. Genau, also Infos dazu findet man bei euch auf der Homepage, gehe ich mal von aus. Genau. Und wenn man sich da dann mal weitere Details besorgen will, beziehungsweise sehen möchte, in welchen Städten das stattfindet und wie man sich anmelden kann, dann verlinken wir das auch noch mal bei uns in den Shownotes. Also wer da irgendwie sich für Game Design, PR, alles, also im Prinzip alles, was im Dunstkreis der Spielebranche zu tun hat, kann sich da bewerben. Weil ich sehe auch immer, wenn die Ankündigungs-News kommt, dann kommt öfter mal die Frage so, ja, aber ich habe aber nur BWL studiert oder ich habe nur, ich mache ich ein PR- und Öffentlichkeitsarbeit oder kenne mich mit Marketing aus, kann ich da dann auch kommen. Und dann sehe ich, dass sowohl du als auch dein Chefredakteur, der Heiko Klinge, ja immer sehr bemüht ist, dann den Leuten zu sagen, ja, ja, jeder ist hier, hat hier eine Chance. Und in der Spielebranche, das sind ja eben, also ein Spieleentwickler ist ja im Prinzip auch erstmal eine normale Firma. Da gibt es eine Personalabteilung und eine Marketingabteilung.
Genau,
und dementsprechend werden auch Leute mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen gesucht.
Ganz genau. Also ich kann nur empfehlen, die nächste Talents findet Anfang des nächsten Jahres in München statt. Also wer Lust hat, der kann einfach mal vielleicht unsere Facebook-Seite liken und sieht dann auf den ersten Blick auch schon, wenn es neue Infos dazu gibt. Und einfach mal informieren und schauen, vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei.
Da bin ich mir sicher. Ja, aber grau ist alle Theorie.
Ja,
ab und
richtig.
Zu muss man ja dann doch auch nochmal was spielen, um drin zu bleiben im Thema. Und da haben wir beide uns heute ein Spiel ausgesucht, über das wir reden möchten, und zwar The Room für iOS. Ein Puzzlespiel, würde ich es mal bezeichnen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das steht in der Tradition von Myst.
Ja, ich habe versucht mal das Genre einzugrenzen oder irgendwie zu beziffern, und ich hätte es jetzt genannt ein Matryoshka Apparillo Knobelspiel à la Myst, nur ohne Rumgelatsche.
Okay, da, diese Genrebeschreibung lass dir bitte patentieren.
Die ist, werde ich tun.
Ja.
Bin ja eh der Meinung, dass man Apps immer nur Apparillo nennen sollte, weil das cooler ist.
Ja. Genau, um was geht's? Also es geht eigentlich um relativ wenig, muss man mal ganz kritisch sagen. Man kommt in einen Raum, sieht das Ganze aus der Ego-Perspektive, und dort steht ein Kasten auf einem Tisch mit einem Brief nebendran und der Anweisung, man möge diesen Kasten doch bitte öffnen, oder man kann ihn öffnen, um dort so das Geheimnis des Elementarteilchens zu lüften.
Genau, und damit sei auch schon die ganze Geschichte abgehandelt mit dieser Einleitung von dir. Mit dem Witz ja eigentlich auch, dass das Spiel The Room heißt, und im Grunde sieht man gar nichts vom Raum, sondern es ist ja eigentlich, der Fokus liegt auf dem Tisch und auf dem Apparillo,
ja.
auf dem Safe, und man kann dann die Kamera bewegen, um dieses Gerät, um diesen Safe herum, und eigentlich geht es um den Tisch. Man hätte es auch irgendwie Contraption nennen können oder einfach Apparillo.
The Box oder so.
Oder The Box, genau.
Aber das war wahrscheinlich schon geschützt.
Vermutlich, ja.
Ja. Und genau, und man kriegt eben keine Anweisungen wirklich. Erst wird man mal, mach mal, ist die erste Anweisung. So. Dann fängt man eben an, irgendwie nach Hinweisen zu suchen auf dieser Box. Man kann die komplett frei drehen, kann sie von allen Seiten angucken. Und dann sieht man zum Beispiel bestimmte Markierungen an einer Stelle, da ist was eingeritzt. Oder man sieht ein Schlüsselloch, hat aber keinen passenden Schlüssel, um das zu öffnen. Und dann fängt man so nach und nach an, Hinweise zu sammeln. Und stellt dann eben fest, okay, dieses Eingeritzte scheint wohl irgendeine Code-Kombination zu sein, die ich auf der anderen Seite in ein Zahlenfeld eintragen kann. Und dann probiert man das aus und siehe da, dann öffnet sich eine Schublade und da findet man dann einen Schlüssel drin. Diesen Schlüssel muss man dann in einer bestimmten Art und Weise drehen, damit er genau in dieses Schlüsselloch passt, und dann öffnet sich ein weiteres Fach oder die Kiste geht auf oder wird ein Stück größer oder ähnliche Sachen. Und damit ist auch im Prinzip das schon das ganze Spielprinzip entschieden, erklärt.
Also was mich vor allem, also erstmal muss man sagen, es ist ein sehr gutes Spiel. Ja? Wir reden ja auch vor allem deswegen drüber, weil es so ein bisschen was anders macht und weil es irgendwie was Besonderes hat. Und mich macht vor allem an, dass es irgendwie sehr gegenständlich ist. Also ähnlich wie es in Myst war, man hat nicht irgendeine Spielfigur, sondern man schaut selber drauf. Der Gegenstand und alle Animationen wie Schubladen ausfahren, wie sich Hebel bewegen, Zahnräder bewegen, das Lichtspiel, das ist sehr realitätsgetreu, und die Entwickler haben versucht, möglichst naturalistisch das Ganze nachzubauen, und es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Weshalb es irgendwie so eine coole Sache ist, sich drumherum zu bewegen, überall mal dran zu ziehen, zu schauen, bewegt sich irgendwas, und wenn sich irgendwas bewegt, dann hat es natürlich auch immer irgendeine Bedeutung. Man weiß, an diese Stelle, da kann ich jetzt vielleicht noch nichts machen, aber da muss ich wieder zurückkommen, wenn ich an einer anderen Stelle weitergearbeitet habe. Und man gräbt sich halt rätseltechnisch immer weiter ins Innere, was halt eine ziemlich coole Geschichte ist. Ja. Weil man auch nirgendwo anders suchen muss, als einfach nur an diesem Gerät.
Mir fällt jetzt der perfekte Name ein, The Onion. Weil man nämlich wie bei der Zwiebel so nach und nach dieses Rätselkonstrukt so abschält und am Ende dann zum Kern gerät. Wobei wir jetzt nicht verraten wollen, was der Kern ist. Das soll bitte jeder selber nachspielen. Aber wie ging es dir denn vom Schwierigkeitsgrad her? Also ich war sehr überrascht, dass das doch sehr leicht zu... Also beziehungsweise andersrum. Die Rätsel an sich sind sehr knackig und ich brauchte immer manchmal, muss man ein bisschen um die Ecke denken, bis man draufkommt. Ich bin aber tatsächlich nie hängen geblieben, weil das Spiel einen sehr guten Hilfsmodus hat. Also
das stimmt. Also genau. Also man hat wirklich einen sehr guten Hilfsmodus. Ich muss allerdings gestehen, ich bin schon das ein oder andere Mal länger an einem Rätsel hängen geblieben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du bist Leser unseres Magazins und deswegen total clever. Und ich mache das Magazin und naja. Also ich habe schon ein klein wenig länger an manchen Stellen gebraucht, aber tatsächlich durch dieses Hilfesystem funktioniert ziemlich gut, weil du auch nicht das Gefühl hast,
Es will dich nicht für doof verkaufen. Also du hast am Anfang, wenn du, sagen wir mal, 2-3 Minuten nicht vorankommst, dann sagt dir das Spiel, probier doch mal das oder guck doch mal hier. Aber es gibt dir noch nicht die Lösung, sondern es gibt dir nur so einen leichten Schubs in die richtige Richtung.
Genau, also nicht dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entweder ich gucke jetzt in die Komplettlösung und habe direkt die komplette Lösung für das Rätsel auf dem Tisch, sondern eben so ein bisschen schrittweise, was wirklich ganz nett ist, weshalb man sich auch nicht blöd vorkommt, wenn man dann mal auf das Fragezeichen klickt und sich den nächsten Tipp geben lässt.
Genau, und dann ist es so, wenn man selbst mit dem ersten Tipp nicht weiterkommt, dann ist es, glaube ich, ein längerer Zeitraum. Also da musst du nicht mehr 2 Minuten, sondern musst du erstmal 5 Minuten rumprobieren und so. Mhm. Wenn du dann immer noch nicht weiterkommst, kriegst du den zweiten Tipp, beziehungsweise du kriegst ihn nicht automatisch, sondern du kannst ihn dir geben lassen und der ist dann schon viel, viel expliziter. Also der sagt dann schon, ja, schau doch mal, ob du irgendwo einen Schlüssel findest. Und dann weißt du schon, okay, ich muss jetzt wohl irgendwie mit diesem Schlüsselloch weiterkommen.
Ja.
Und so gibt es, glaube ich, für jedes Rätsel 3 Hinweise, die in unterschiedlichen Zeitabständen kommen. Mhm. Und ich kann für mich sagen, ich musste kein einziges Mal, und das ist für mich und ein Rätselspiel ist das sehr bemerkenswert, kein einziges Mal irgendwie in der Lösung nachschauen oder jemanden fragen, sondern ich habe es wirklich komplett alleine durchgeschafft, weil mir diese Tipps dann mit dem dritten habe ich es dann einmal oder ein oder zweimal brauchte ich dann tatsächlich den dritten Tipp, aber damit habe ich es dann wirklich geschafft. Und
Also ich musste tatsächlich einmal in der Komplettlösung nachschauen, was aber auch daran lag, dass ich irgendwie eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hatte nicht wirklich jetzt eine Stunde lang rumrätseln wollte. Denn das muss man auch sagen, also wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist dadurch, dass man so fokussiert ist auf dieses eine Objekt und alles natürlich mit der Touch-Steuerung erledigt, ist es zum Teil auch sehr anstrengend. Also weil man ja genau hinschauen muss, man wird so reingezogen und es ist kein flaches Spiel einfach nur, sondern alles 3D. Man muss Pinch, Zoom und was auch immer. Und das kann natürlich auch ein bisschen anstrengend sein, wenn man jetzt den einen Hinweis sucht und jetzt schon 10-mal die Kamera komplett drumherum gedreht hat.
Absolut richtig, was du ansprichst. Es ist kein, und das ist ja sehr unüblich für so ein iOS-Spiel, es ist kein Bushaltestellenspiel, weil ich glaube, da kann man sehr frustriert sein, weil man versucht dann 10 Minuten an der Bushaltestelle die Lösung zu finden, schafft das nicht, steckt es erstmal wieder weg, das Spiel. Dann ein paar Stunden später holt man es wieder raus, dann hat man schon wieder vergessen, was eigentlich der Tipp war und dann braucht man ja wieder irgendwie ein bisschen was, kommt wieder nicht weiter und dann so. Also das ist schon eher, und das, wie gesagt, untypisch für ein iOS-Spiel, ist schon eher ein Spiel, was verlangt, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und dass man sich auch drauf konzentriert. Also gerade so, wenn man sagt, ich laufe das, spiele das beim während der Busfahrt, wo um mich herum viel los ist, ich muss immer gucken, dass ich nicht die Haltestelle verpasse. Ich glaube, dann übersieht man relativ schnell einen Hinweis oder übersieht man irgendwo eine Kleinigkeit und manchmal ist es wirklich eine Kleinigkeit. Also manchmal ist es nur eine kleine Schraube, die an einer Stelle etwas locker sitzt und dann stellt man fest, wenn ich hier ein bisschen rumkratze, dann kann ich die so rausdrehen und dann fällt diese Klappe auf oder sowas.
Ja. Und deswegen muss man auch nochmal sagen, das ist schon auch ein bisschen was Besonderes in der Apparillo-Landschaft, weil The Room, das hat also im deutschen App Store glatte 5 Sterne und 3.198 Bewertungen. Stand jetzt. Was ziemlich beeindruckend ist. Auf der iTunes-Beschreibungsseite liest man Nummer 1-App in US, in UK, in 19 anderen Staaten und so weiter und so fort. Hat super Bewertungen von der Presse und in den USA, ich glaube, 16.000 Bewertungen. Da sieht man ja schon, dass es ziemlich gut ankommt, auch wenn es kein Bushaltespiel ist. Und auch wenn, naja, Platz 12 ist es derzeit in den Gekauft-Charts, wenn drumherum eigentlich ziemlich viele, ja, sehr einfache oder sehr Bushaltestellenspielige Spiele sind. Mhm. Und das ist ja schon was Besonderes, was man auch mal den Entwicklern zugutehalten muss, dass sie so ein bisschen ein Experiment eingehen und auch ein Risiko, sowas aufs iPad zu bringen und einfach mal rauszuhauen und zu sagen, so, hier, habt das. Wir wissen zwar nicht, ob es funktioniert, aber offenbar tut's das und jetzt können sie natürlich nachlegen.
Mhm. So wirkt auch das Spielkonzept. Also ich war doch überrascht, ob das etwas plötzlich ein Ende ist. Also weil es wird die ganze Zeit so eine Art, es wird eine große Geschichte aufgebaut und du wartest immer auf eine Auflösung und du findest, ich glaube, so viel können wir verraten, diese Kiste hat offenbar jemand gebaut, der ein großes Geheimnis entdeckt hat und jetzt dieses Geheimnis in der Kiste versteckt hat. Und du kommst dann so nach und nach dem Kern des Geheimnisses näher. Und kurz vor Ende wirst du dann relativ enttäuschend rausgeworfen. Also nicht beziehungsweise kurz vor Ende, sondern du wirst zum Ende enttäuschend rausgeworfen. Und dann heißt es so, ach ja, kauf doch dann demnächst die neuen Levels von The Room. Und dann ist man natürlich ein bisschen enttäuscht, weil man natürlich dachte, das wäre abgeschlossen und würde jetzt weitergehen. Also es wirkt für mich, und das ist auch so der einzige Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe an dem Spiel, obwohl das ein blöder Kritikpunkt ist, weil das kostet inzwischen, glaube ich, 1,79 €.
Ja.
Und dafür kann man sich echt nicht beschweren. Aber das ist ein bisschen schade, finde ich, dass ich irgendwie dachte, da kommt noch ein bisschen mehr oder beziehungsweise das wäre noch in sich ein bisschen abgeschlossener. Aber umso mehr freue ich mich auf die weiteren Levels.
Mhm. Also, wo du es auch gerade ansprichst, man arbeitet sich so wie die, du hast ja die Onion genannt, so nach innen. Das muss man auch nochmal sagen, das klingt jetzt alles ein bisschen philosophisch, aber was für mich so die größte Besonderheit und das Schönste eigentlich am Spiel ist, ist, dass alles in diesem einen Safe steckt. Also jedes Kapitel ist ja ein weiterer Kasten, eine weitere, ja, ein weiterer Safe in dem vorherigen Safe. Mhm. Sprich, am Ende eines Kapitels öffnet er sich und danach ist eine weitere Kiste da drin, die wieder ganz anders ausschaut. Und es wird immer kleiner und bildet dann den nächsten, das nächste Kapitel. Und ich mag das einfach, dieses Gefühl, als hätte man ein Adventure und wäre nur in einer einzigen Szene unterwegs. Und dort wären, und man hätte das Wissen, dass dort alle Rätsel und alle Werkzeuge, die man zum Lösen des Rätsels braucht, schon enthalten sind. Also man arbeitet sich wirklich nur an diesem einen Gerät ab und hat so ein Vollständigkeitsgefühl irgendwie. Also es klingt irgendwie komisch, aber
Doch, ich verstehe, was du meinst. Also in der, also ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber in der Theaterwissenschaft würde man das dann Kammerspiel nennen, weil halt wirklich alles, was für das ganze Theaterstück und das Setting gebraucht wird, alles schon in diesem einen Raum vorhanden ist und es kein großes Adventure-Spektakel ist, also genau. Wo man mehrere Räume, mehrere Setpieces bereist und man muss auch nicht irgendwie jetzt wie bei anderen Adventures, und das mag ich bei anderen Adventures überhaupt nicht, dieses Rumsuchen, also dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier irgendeine Lösung finden, aber ich muss dann 35 Spielbildschirme absuchen, ob ich irgendwo einen blauen Kugelschreiber finde, weil den brauche ich dann in Bildschirm Nummer 39.
Und genau. Das ist natürlich so, nicht. In anderen Adventures, deswegen habe ich es genannt, müsst ohne Rumgelatsche. Da geht es natürlich schon so ein bisschen um die Entdeckung einer Welt. Du brauchst mehrere Szenen, um über eine Insel zu latschen und mit Affen zu ärgern. Aber das ist natürlich Teil des Spiels. Hier hast du zwar auch eine Welt, aber die besteht nur aus dieser Kiste, die entsprechend detailliert ausschaut, was das Ganze viel kondensierter macht und auch irgendwie emotional. Also man fühlt sich ja irgendwie zu diesem Objekt, mit diesem Objekt verbunden, ja, auch wenn es nur darum geht, es irgendwie aufzukriegen und ist so vertieft. Mhm. Also es ist tatsächlich, wenn man irgendwie von Immersion sprechen möchte oder wie auch immer, das sind zwar große Worte und da kann man lange drüber reden, aber was das Spiel macht, ist, man kann sich richtig gut versenken da rein, weil man wirklich nur dieses eine Objekt hat, auf das man sich konzentrieren kann. Und genau weiß, die Lösung ist direkt vor mir. Ich muss nur die Reihenfolge von bestimmten Hebeln und so weiter herausfinden und Genau, das macht es schon ziemlich gut.
das stimmt. Kann man so, kann ich so unkritisch und fast unkommentiert stehen lassen. Ja, wunderbar. Also wir können The Room eigentlich vorbehaltlos empfehlen. Ob man jetzt Rätselspiele mag, dann sowieso. Und wenn man das nicht mag, sollte man ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Und vielleicht stellt man dann ja fest, dass man doch Rätselspiele mag. Und
Man wird sich auf jeden Fall nicht ärgern, dass man 1,75 € oder 79 € ausgegeben hat.
nee, das glaube ich auch nicht. Das kann man so festhalten. Wunderbar, Yassin. Dann danke ich dir, dass du zu Gast warst heute Morgen.
Ich danke dir.
Sehr gerne. Und ganz kurz, dir kann man als Yassin CH ist, glaube ich, dein Twitter-Account.
Genau.
Da kann man dir folgen. Auch
Richtig.
nochmal verlinkt in den Shownotes. Und wie gesagt, Making Games mal reingucken, wenn man sich für Spielebranche im Allgemeinen und Jobs in der Spielebranche interessiert.
Genau.
Und ja, dann bleibt mir nur noch, dir einen schönen Tag zu wünschen.
Ja, wünsche ich dir auch und ich würde mich freuen, wenn wir wieder voneinander hören.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis
Ciao.
bald, ciao.